Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe. Denn, wie ihr wisst, da findet natürlich der SummerSlam in Toronto, Kanada statt und natürlich auch NXT TakeOver und alles. Und unser Kai ist natürlich vor Ort und deswegen entsende ich ein fröhliches Yippie-Ki-Yay nach Toronto in ein Hotelzimmer. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo zurück. Dieses Mal mein erster Podcast mit Zeitverschiebung. Ich glaube, Shaggy hat es ja schon gemacht, ne? Ja. Jetzt bin ich dran.
Ja, wir rotieren hier munter durch und deswegen, das ist auch direkt so die erste Frage, wie geht's dir denn? Also bei dir ist es jetzt, wenn wir den Podcast aufnehmen, glaube ich, kurz vor neun, so 20 vor neun, hier ist es...
Nee, 20 vor zehn.
20 vor zehn, stimmt, ja. Wie geht's dir?
Ja, gestern von Raw gekommen, also die Events sind ja schon irgendwie dann immer sehr lange hier, also so Ortszeit immer so bis halb zwölf ungefähr, viertel nach elf. Also sprich, du bist immer sehr spät im Bett, natürlich, wenn du noch in einer Stadt bist, wo du noch nie warst, wo du dann auch noch mal 8 Stunden hinfliegen musst. Gammelst du nicht den ganzen Tag im Hotel, sondern guckst dir auch irgendwas an, sprich, du hast dann schon sehr lange Tage, immer so von 8 bis Mitternacht. Das schlaucht natürlich irgendwann so nach einer gewissen Zeit, weil gerade ist jetzt ja der dritte Tag, also erst Takeover, dann SummerSlam, jetzt Raw. Das ist dann schon anstrengend und wir hatten ja gerade schon mal darüber kurz gesprochen vor dem Podcast, dass Kanada anscheinend eine sehr komische Klimaanlagenpolitik hat und irgendwie draußen 30 Grad ist und dann seine Lokale auf 17 Grad oder sowas runterkühlt. Dementsprechend, bin ich ein bisschen angekränkelt, nenne ich es jetzt mal.
Ja, es liegt tatsächlich nicht am Alkohol oder am Grillen, dass du so klingst. Du hast dich tatsächlich ein bisschen erkältet. Das passiert.
Genau.
Aber fangen wir doch mal von vorne an erstmal. Also, fangen wir mal ganz vorne an. Also, kannst du dich noch erinnern, wie viel Aufwand war das eigentlich für dich, hier mal so einen Trip zu buchen? Shaggy hat ja damals den relativ einfachen Weg übernommen, hat einfach gesagt, ja, komm, ich mach da mit. Und dann haben sich alle quasi darum gekümmert, dass Shaggy einen Flug und alles andere auch kriegt. Bei dir war das ja ein bisschen komplizierter, oder? Du hast ja wirklich, oder ihr, du bist ja mit deiner Freundin da, ihr habt ja tatsächlich das alles per Hand quasi gemacht.
Genau, also nachdem ja WrestleMania so großartig funktioniert hat, haben wir dann gesagt, okay, nee, machen wir selber. Und das war ja trotzdem auch irgendwie wieder spontan. Also so spontan, wie man halt einen Trip nach Toronto bucht. Und das war dann so, dass wir bei Ticketmaster gesehen haben, es gibt so 4 Tagespässe und die waren preislich, fand ich, ganz in Ordnung. Also ich glaube, wir haben jetzt für alle 4 Events $400 bezahlt ungefähr. Wenn du halt bedenkst, irgendwie so eine Hausshow in Hamburg 120 kostet, ist das eigentlich ganz in Ordnung für diese 4 Events. Und dann haben wir wirklich alles so in kleinen Schritten gemacht. Also wir hatten zuerst die Tickets, auch eigentlich grandiose Idee, natürlich erst die Tickets zu kaufen und dann alles andere. Wir hatten dann eben erst die Tickets, dann haben wir das Hotel über Booking einfach gebucht und dann den Flug nochmal getrennt. Also da war wirklich nichts als Gesamtpaket, sondern alles einzeln. Bin aber froh, dass wir das so gemacht haben, weil dadurch, dass du jetzt nicht irgendwie mit einer Reisegruppe da bist, hast du doch deine Freiheit. Du kannst sagen, so, okay, ich schlafe heute bis X und dann mache ich das und dann mache ich dies. So, ich bin jetzt nicht auf irgendeine Gruppe angewiesen, sondern ich kann das so machen, wie ich darauf Bock habe.
Mhm. Wie hat das funktioniert vor Ort mit dem Transport quasi? Wie seid ihr vom Flughafen zum Hotel gekommen? Wie vom Hotel zu den Lokalitäten? Ich glaube, da hast du auch einen relativ guten Pick getan, was so deine Location angeht, oder?
Ja, genau. Also wir haben da natürlich vorher erstmal geguckt, wie kommt man vom Flughafen zum Hotel. Weil das ist ja nicht so, wie als wir dann in London waren, wo du dann ja trotzdem, weil es eben EU ist, oder EU war, dass du dann noch dein Internet hast, sprich dein Internet von zu Hause, einfach nur weil es Europa ist. Das ist ja hier nicht der Fall. Das heißt, du kommst an und hast erstmal keine mobilen Daten, was irgendwie heutzutage dann schon ein bisschen komisch ist. Also klar, du hast überall mal irgendwie ein bisschen WLAN oder sowas, gerade am Flughafen, aber du musst dann schon schauen, bevor du eigentlich losfliegst, wie komme ich zum Hotel und wie muss ich womit fahren. Aber ich muss sagen, das ist hier wirklich extrem einfach. Okay. Also die Sachen, die fahren irgendwie, das ist auch wie in anderen Großstädten, ne? Die fahren im 5- oder 10-Minuten-Takt. Du musst nie lange warten und das Schöne ist, hast du ja auch gerade gesagt, die Lage, wir können zur Arena laufen, also das sind irgendwie 10, 15 Minuten und deswegen konnten wir auch von der Station, wo wir angekommen sind, dass wir vom Flughafen kamen, auch zum Hotel laufen. Also so, was die Lage angeht, das ist wirklich mitten in Toronto, das ist super entspannt.
Ihr wart aber auch schon shoppen und habt euch da ein bisschen umgeschaut, oder? Was hast du schon in deinem Gepäck? Also du wirst ja garantiert da ein paar Merchandise-Artikel mitgebracht haben, Süßigkeiten vermute ich einfach mal. Was hast du da schon eingekauft?
Ja, also natürlich, das meiste Geld wird dann wirklich für Essen ausgegeben, weil du einfach sagst, okay, ich bin mal hier und dann will ich das und das mal ausprobieren, dann gehst du halt zu Tim Hortons, du gehst zu Taco Bell, du sagst auch mal, ich will mal hier zu einem McDonald's gehen oder dann...
Nur gesundes Essen also.
Ja, natürlich nur gesundes Essen oder Du guckst dann so, ah, was sind die geilsten Läden für irgendwie so ein Philly Cheesesteak, was ich gestern gegessen habe, ne? Was dann auch halt richtige Klopper sind. Oder dann willst du Poutine essen, Mac and Cheese und sowas alles, ne? Also das ist so eine Sache, die ich unbedingt machen wollte. Einfach diese ganzen Läden mal, die du irgendwie aus Serien kennst, einfach mal da zu essen. Und ich muss sagen, so merchandise-technisch oder generell shopping-technisch, geht hier gar nicht so viel, weil die Sachen sind nicht wirklich günstiger. Also wir haben jetzt zum Beispiel, das sind halt so ein paar ganz coole Games-Läden. Zum Beispiel, also hier, GameStop heißt hier immer noch EB Games, so wie bei uns halt früher. Und dann haben wir da irgendwie so einen ganz geilen Forrest Gump Funko gefunden. Den haben wir uns dann geholt, weil der irgendwie ganz cool ist, so für $10. Dann natürlich, wenn du schon mal hier bist, haben wir uns dann beim SummerSlam so einen Collector Cup gekauft, die aber auch Preis-Leistung echt gut sind, weil du zahlst irgendwie $12 und hast halt Free Refill den ganzen Abend.
Oh, das
Und
ist
ein
okay.
Getränk kostet normalerweise irgendwie $6, also, ne? Geht halt voll klar.
Aber kein
Aber so
Bier,
generell
oder?
Shopping, Bier ist halt hier auch extrem teuer. Also bei SummerSlam habe ich mir zwei, drei Bier geholt oder sowas, aber die kosten dann auch irgendwie $14. Also es ist schon extrem krank. Ja.
Nicht schlecht. Du hast gerade das schöne Wort Poutine genannt. Und da, als ich das erste Mal in Kanada war, haben mich damit die Kollegen komplett auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich wusste nicht, was es ist. Wusstest du, was es ist? Und erklär mal, wie das schmeckt.
Ja, das ist, also eigentlich klingt super ekelhaft, wenn man ehrlich ist. Also, weil das sind Pommes mit Käse drüber, meist Mozzarella oder sowas, der dann auch geschmolzen ist und darüber gibt es dann so eine Bratensoße. Also wirklich so eine ganz typische Bratensoße und ja, im Endeffekt, also wenn man es beschreibt, das klingt halt wirklich nicht geil, weil du hast dann einfach matschige Pommes, also extrem matschige Pommes, die nicht knusprig sind mit Käse. Und, ja, das hat aber so alles irgendwie seinen eigenen Geschmack. Also, hier gibt es generell so Geschmackskombinationen. Also, jetzt nicht nur Poutine oder sowas, zum Beispiel auch, als wir bei Tim Hortons waren. Die haben halt so dauerhaft Frühstück. Und am ersten Tag waren wir so: Ja, komm, holen wir uns einen Bagel oder sowas. Oder so ein bisschen wie diese Egg McMuffin von McDonald's oder wie sie heißen. Und dann habe ich gesehen: Natürlich auch Werbung funktioniert fantastisch. Es gibt da irgendwie auch so ein Belgian Waffle, also mit so einer Waffel-Ding, wo du dann oben und unten als Brötchen quasi eine Waffel hast und dazwischen ein Ei und so ein Beef Patty. Und dann dachte ich so, okay, das klingt halt schon irgendwie nicht geil, aber ich will es auf jeden Fall probieren. Ja, und war ein Erlebnis. Also das ist irgendwie diese süße Waffel und Ei und Beef, also das ist echt ganz komisch.
Ja,
Und das,
gut.
aber deswegen, ich wollte einfach sagen, ich nehme alles so an Essen mit, wo ich weiß, das gibt es bei uns nicht und von daher einfach probieren. Ach, probieren, also deswegen auch Poutine und Cheesesteak und das und jenes.
Ja, das ist auch mal ganz geil. Ich war damals nur komplett nicht drauf vorbereitet. Ich war da mit irgendwelchen Kollegen und die sagen, ja, du musst das unbedingt probieren, probier das mal. Ich so, ja, okay, was ist denn das? Ja, Pommes und mit einer ganz besonderen Spezialität. Und der kriegst du das halt und ich fand's nicht so geil, muss ich sagen.
Ja, aber
Aber
dann kriegst du einfach so eine Matschepampe, so
ja,
irgendwie schön.
genau. Weißt du, und uns gucken sie komisch an, weil wir Mayo auf die Pommes tun, so ungefähr.
Ja, wirklich, es ist. Ja, aber das ist echt ganz witzig, was so das Essen angeht. Auch wir waren, gestern hatte ich halt so, zum Frühstück in Anführungsstrichen so ein Philly Cheesesteak und das war wirklich halt noch größer als ein Sub. Das war, also ich denke mal, so 40 Zentimeter war das sicherlich lang. Und dann hatte aber meine Freundin noch nichts gegessen und dann dachte ich mir, okay, mittags, dann wollte sie irgendwie mal Mac and Cheese probieren, weil sie das noch nie gegessen hat. Und ich dachte, da kannst du dich ja nicht in den Laden setzen und halt einfach nichts essen. Und dann stand dann eben, ja, Sandwich mit so ein paar Pommes. Da denke ich so, ja, gut, dass wir es dann halt essen können. Und du kriegst dann wirklich auch ein Sandwich natürlich, also kein Burger. Aber das waren auch wieder so Klopper, dann irgendwie mit Bacon drauf und mit Hähnchen drauf und so ein Berg Pommes. Also das ist echt krass. Also kalorientechnisch geht hier definitiv einiges.
Warte mal ab, wenn du da irgendwie 2 Wochen wärst, dann hättest du direkt, keine Ahnung, 3, 4 Kilo drauf irgendwie.
Ja, also ich kann es wirklich verstehen, jetzt also komplett wertfrei, aber ich kann wirklich verstehen, warum hier viele Leute übergewichtig sind. Weil, also würde ich hier wohnen, dann würde es mir auch so gehen, glaube ich.
Ja klar, also du musst halt wirklich drauf achten, weil wenn du da nicht schaust, irgendwie, was bekommst du da und wie viel ist es, dann haust du dir wirklich diese Riesenportionen rein. So für den Urlaub ist es eben ganz witzig. Ich glaube, auch wenn du da wirklich leben würdest, würdest du da, glaube ich, schon ein bisschen mehr drauf achten, vermute ich
Ja,
einfach mal.
genau. Aber auch gesunde Sachen sind auch so teuer. Also so verhältnismäßig. Das ist halt das Komische. Du kriegst irgendwie bei Taco Bell für $5 zwei Tacos und Pommes und Free Refill. Aber wenn du sagst, ja, ich will mir mal eine Banane kaufen, dann zahlst du irgendwie $1,50 oder sowas. Also steht halt in keinem Verhältnis zueinander.
Nicht so wirklich, ne? Aber lass dann doch mal hier zum Wrestling-Geschehen kommen, weil warst ja nicht nur bei WWE und NXT, du warst ja auch noch bei anderen Veranstaltungen. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, begann dein Wrestling-Wochenende mit WXW Ambition, oder?
Genau, also mit Ambition und mit Progress, das waren ja zwei Shows hintereinander. Deswegen war das erste Ambition, so ein bisschen nochmal Heimatfeelings natürlich, als alter WXW-Fan. Ja, und also sehr geile Location, weil das war so ein Theater. Also nicht viele Leute da, also auch generell also bei Progress war es schon wieder ein bisschen besser. Aber das also war jetzt, ich würde sagen, 150 Leute
Okay.
Maximum. Also irgendwie 100, 200, man kann es immer schlecht einschätzen, ne? Aber war halt trotzdem ganz cool, dann so diese, weil wir saßen, was es war eben Theater und wir saßen dann auf der Stage, also wirklich so erhöht, wie es in einem Theater ist, und da war aber auch der Entrance. Also die Wrestler kamen dann quasi direkt zwischen uns raus. Das war irgendwie ganz cool, du saßt dann direkt da, wo sie dann an dir vorbeigelaufen sind. Und ich bin ja auch großteils ein bisschen Fan und dann hattest du hier nochmal irgendwie andere Leute, die du sehen kannst. Zum Beispiel, ich glaube, Daniel Makabe heißt er, der mit den Fußballtrikots, der dann auch frecherweise dann meinte, ah, deutsche Promotion kommt mit dem Dortmund-Trikot. Fand ich schwach. Einmal fuck Dortmund gerufen, um Zeichen zu setzen. Also gerade bei Ambition, wo es einfach super leise ist. Ne, ne? Also, aber lass ihn nicht auf mir sitzen. Und wenn ich echt krank fand, das war, von dem habe ich noch nie gehört, irgendwie, ich glaube, er heißt Daniel Garcia, irgendwie Spitzname auch Red Death. Das war so ein, also der hatte so eine ganz eigene Asozialität. Also das wirklich, das sollte man sich mal bei WXW genau anschauen. Ich war wirklich von dem begeistert, weil der wirkte so richtig, ja, nicht so Paul Robinson Kneipenschläger-mäßig, aber schon so asozial Fußball-Hooligan-mäßig. Und den dann bei Ambition zu sehen, das war wirklich richtig cool. Und auch Thatcher, du hast es wieder gemerkt, am Anfang halt so ein bisschen verhalten oder sowas, aber dann gerade am Ende, so nach dem letzten Match, wir können spoilern, oder?
Ja, klar, können wir spoilern.
Okay,
Da
gut.
sind wir gnadenlos.
Dann bei einem Finale dann nochmal Walter gegen Thatcher. Haben wir beide auch schon mal in der Akademie gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Da warst du auch bei Inner Circle dabei, ne?
Ich glaube ja.
Ja, das war nämlich mein erstes Ambition-Match. Und das jetzt hier als Finale zu sehen, da hast du auch gemerkt, in diesen Turnieren, also so ein bisschen Karat Light, was dann auch für Wrestler für eine Entwicklung in dem Turnier durchmachen, weil dann am Ende alle super begeistert von Thatcher waren. Ich habe natürlich wieder meinen Schal hochgehalten, habe den Daumen von Thatcher bekommen, wieder fürs Herz. Aber dann gab es auch, nachdem er dann eben gegen Walter verloren hat, auch dann Standing Ovations für einen Thatcher und sowas. Also da merkst du schon, dass der auch eine Ausstrahlung mitbringt und die Leute auch mitreißen kann, auch wenn sie ihn vorher nicht kennen. Das fand ich ganz cool.
Wie ist denn Walter da angekommen? Also es gab ja dann auch Videos, da hat er ja dann auch irgendwie nochmal eine Promo gehalten und solche Geschichten. Wie war das?
Also ich finde, er macht gerade sehr geil diesen arroganten WWE-Superstar-Heel.
Mhm.
Also das zieht er auch, hat er auch dann bei Progress durchgezogen. So dieses Jahr, mir ist das hier alles egal. Und dann schmeißt auch den Progress-Titel auf den Boden und tritt drauf und hält den WWE-Titel hoch. Bei Ambition, das war halt wirklich heftig. Also, weil der musste dann eben gegen diesen Daniel Garcia kämpfen. Das war halt eher so ein dünner Typ, aber schon so ein aggressiver. Und das war dann auch irgendwann weniger ein Ambition-Match. Also klar, die haben dann auch irgendwie Submission-Moves in die Ohren gehauen. Aber das Match wurde dann, glaube ich, wirklich beendet, wenn ich mich nicht täusche. Dass er dann einfach in einem Ambition-Match Garcia, glaube ich, dreimal gepowerbombt hat und dann war Ende. Und also, du weißt es ja selber, wenn jetzt so ein Suplex kommt oder ein German Suplex oder auch so eine Powerbomb, das hat ja in einem Ambition-Match eine ganz andere Wirkung als in einem normalen Wrestling-Match. Und dann also sind alle kurz gepoppt, so krass Powerbomb und dann waren auch alle wieder leise, dann ist man so ein bisschen geschockt in diesem Match. Also Walter macht seine Sache wirklich sehr, sehr gut. Indem er diesen, wie er es auch bei der WXW macht, diesen, ja, ich bin der neue Superstar verkauft. Das finde ich ganz cool.
Ich habe hier gelesen, es war per Boston Crab, dass Walter hier gewonnen hat.
Ja, oder ich glaube, er hat ihn irgendwie dreimal gepowerbombt und dann den
Und dann
Boston
im
Crab
Boston
genommen.
Crab.
Irgendwie sowas war
Ja.
das. Das
Wie
kann
war
auch sein.
dieser Superfight, den es da noch gegeben hat? Da haben wir ja auch jemand gesehen, der zuletzt bei Ambition dabei war mit Yuki Ishikawa. Ist ja auch ein Lehrer quasi von Tim Thatcher und der hat gegen Tyson Dux Dax gekämpft. Auch ein kanadischer Wrestler, der meiner Meinung nach auch immer ein relativ, ja, so ein bisschen übersehenes Talent gewesen ist. Wie war der Superfight? War der so super, wie er klang?
Auf jeden Fall krasse Erscheinung. Tyson Dux, eine Sache, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Ich glaube, der ist ja auch schon ein bisschen älter oder sowas, hat dann aber, ist unfassbar muskulös und sieht wirklich gefährlich aus. Wir haben jetzt ja schon mal einen Superfight mit Ishikawa gesehen gegen Thatcher beim letzten Ambition, wenn ich mich nicht täusche.
Genau.
Ich bin ehrlich, der hier war mir um einige Minuten zu lang.
Okay.
Also ich kann verstehen, dass du dann irgendwie deine in Anführungsstrichen Legends zeigen möchtest, ne? Aber also Na, ich fand den wirklich nicht so toll. Also, weil die Sache ist, die haben häufig auch die gleichen Moves gezeigt. Und so ein Move, den du in einem Match schon irgendwie 4, 5 Mal vorher gesehen hast, der hat dann auch das Match beendet. Also, das war mir irgendwie zu lang und da ist mir zu wenig passiert. Gerade wenn du dann irgendwie vorher Garcia gegen Walter gesehen hast, Thatcher gegen Makabe, was auch fantastisch war, war das Match für mich wirklich das Schwächste auf der ganzen Card.
Okay. So ist das dann halt. Und dann, wie war das? Das waren ja zwei Shows hintereinander. War das so wie bei Doppelshows, wie man das hier in Deutschland kennt? Seid ihr einmal aus der Halle quasi verwiesen worden und dann alle wieder rein? Oder wie war das?
Genau, also wie gesagt, typisch am Essen, also typisch wieder kanadisches Essen. Da sind wir dann aus der Halle raus, einmal zu Chipotle gegangen, dann so einen dicken Burrito reingehauen und dann konntest du dich dann auch irgendwann wieder anstellen. Und ich bin ganz froh, dass es nicht so gut ausverkauft war, weil wir hatten eigentlich Stehplatztickets. Da aber nicht genug Tickets verkauft wurden, gab es dann gar keinen Steher, sondern die Leute, die Stehplätze haben, haben Sitzplätze bekommen.
Ja.
Und das war halt ganz geil, weil ich habe gemerkt, einfach so mal ganz grundlegend, die erste Hälfte fand ich fantastisch, fand ich richtig gut, aber die zweite Hälfte, die hat schon arg geschlaucht, weil man dann halt auch müde war. Das war dann irgendwie so der erste wirkliche Tag, den du hier bist und dann merkst du mal das Jetlag ein bisschen mehr und dann saßt du auch da und gerade bei Walter Robinson und Trent Seven gegen Eddie Kingston, ich war einfach nur noch fertig. Also dann war es auch spät und dann war ich auch einfach nur noch müde und ich kam dann auch ins Hotel, hatte in den Spiegel geguckt und meine Augen waren komplett rot. Also als hätte ich irgendwie keine Ahnung, wie viel gekifft. Unabhängig davon, es riecht alle 10 Meter nach Gras in Kanada. Das ist unfassbar. Ne? Also wirklich, das ist unfassbar. Du läufst irgendwo rein und so wieder, ah, okay, hier kifft jemand. Also die ganze Zeit riecht es nach Gras. Das ist wirklich krank. Ja, aber zurück zu Progress. Die zweite Hälfte war auch irgendwie spaßig. Natürlich war jetzt auch nicht schlecht, aber ich war einfach viel zu müde, um das wertzuschätzen.
Kann ich durchaus nachvollziehen. Wie war die Crowd bei Progress? Waren die Leute dabei? Weil Progress-Publikum ist ja sonst schon ziemlich rowdy und ziemlich laut. War das ja auch so?
Ja, doch, war wirklich gut. Also auch ein Jim Smallman, den ich irgendwie liebe, weil er für meiner Meinung nach der beste Ansager ist. Auch durch seine Stand-up-Elemente, die er dann reinbringt, die auch die Crowd perfekt anheizen kann. Und dann, klar, dann ist auch irgendwie die Stimmung so ein bisschen. Also, er hat dann quasi den Anheizer gemacht, ne? Und dann, also, der ist ja auch viel am Rumschreien und fucking und dies und das. Und dann reißt er die Leute irgendwie mit. Und das war wirklich gut. Also, das hat er auch gut geschafft. Und die Leute waren laut, die haben witzig gechantet. Also, das war stark. Also, so müde wie ich war, so wach war dann irgendwie die Crowd.
Wie war denn eigentlich der Flug? Ich springe jetzt gerade mal ganz kurz zurück. Wir haben ja gesehen, dass ein Marius Al-Ani beispielsweise in den USA hängen geblieben ist. Gab es bei dir auch irgendwelche, weiß ich nicht, Vorkommnisse? Gab es Probleme? Gab es ein gutes Bordkino?
Ja, also ich sehe ja nicht so gefährlich aus wie The Body. Von daher war das ganz gut. Also wir sind ja auch dann direkt irgendwie. Ich weiß nicht, ob Sarah liegt, dass er dann irgendwie nach Amerika geflogen ist und nicht direkt nach Kanada oder sowas, keine Ahnung. Also das war echt extrem entspannt. Wir sind da reingegangen. Also ich habe gar nicht geschlafen auf dem Flug, weil ich irgendwie nicht müde war. Aber auch Bordprogramm super entspannt, platztechnisch auch wirklich richtig gut. Ich habe, das ist ganz cool so, weil ich bin ja noch nie wirklich so weit geflogen. Also das längste war halt nach London. Also ein 8-Stunden-Ding irgendwie. Ich fand es dann ganz witzig, weil ich war so, oh, guck mal, ich pinkel gerade, aber ich bin im Flugzeug. Oh, guck mal, ich esse gerade was, aber ich bin im Flugzeug. Das war halt ganz witzig. Und auch Versorgung, also Verpflegung war richtig stark. So, die kommen immer rum und sagen, hier nochmal ein Getränk, da nochmal was, hier nochmal was zu essen, da nochmal ein Snack und sowas. Bordprogramm auch. Ich habe zum Beispiel, also weil wir hatten eine gute Auswahl irgendwie aus 200 Filmen oder aus 150 Filmen. Und ich wollte jetzt nicht die Sachen gucken, die ich schon kenne. Also ich hätte auch Endgame gucken können, haben wir ja vorher gesagt, guckst du zweimal Endgame, bist du da. Aber ich habe dann irgendwie gesagt, nee, schaust dir mal andere Sachen an. Und das ist dann ja nicht so wie zu Hause, wenn du einen Film guckst, wenn dir irgendwas mal nicht gefällt, sondern gehst mal ans Handy oder machst mal das, checkst mal Facebook, sondern du guckst halt einfach. Und ich habe dann als allerersten Film habe ich diesen Fighting with My Family geguckt, diesen Page-Film.
Ja.
Und das ist jetzt nichts Besonderes, aber der macht einfach Spaß. Also so
Okay.
Story wirklich komplett nur nach 15, aber so auch gerade als Wrestling-Fan, wenn du sagst, ah, ich fliege jetzt gerade nach Toronto zum SummerSlam, gucke ich halt den Wrestling-Film natürlich. Der ist wirklich gut. Also kurzweilig kann ich empfehlen. Dann irgendwie hab mich bei The Rock hängen geblieben, habe noch diesen neuen Jumanji geguckt.
Der ist auch ganz
Was,
gut.
ja, wollte ich ja sagen, ist auch super stumpf, aber ist auch witzig, ne? Und dann irgendwie noch täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Also
Für die
das ist
gute
so.
Laune noch hinten dran.
Ja.
Für
Nee,
die
aber also.
Seele.
das war so dieses, den habe ich noch nie gesehen. Und dann dachte ich mir, gut, wenn du jetzt schon mal hier
Was?
bist. Ja, deswegen, der war so auf dem Pile of Shame. Und dann habe ich so, wo, wenn ich hier in, keine Ahnung, wie viel tausend Metern Höhe, dann guckst du ihn eben an. Und von daher, also das ist ganz cool. Ich bin auch gespannt, wie das Bordprogramm am Rückflug sein wird. Ich hoffe, es ist nicht das Gleiche. Also, ich war jetzt dann schon irgendwie durch mit allen Sachen, die ich gucken wollte.
Aus Erfahrung
Ja.
kann ich dir sagen, wenn es dieselbe Airline ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass es dasselbe
Ja.
ist.
Also halt Air Canada dieses Mal auf dem Rückflug.
Was denn vorher?
Lufthansa.
Ja, dann ist möglich, also wenn es auch ein Flieger von Air Canada ist, dann kann es durchaus sein, dass ihr ein bisschen was anderes habt.
Ja, und
Das ist möglich.
das Witzige war, ich habe dann halt, ich habe alleine was geguckt, meine hat alleine was geguckt. Und dann saß sie dann eben neben mir und hat irgendwie Shape of Water geguckt. Und ich gucke halt da ab und zu rüber und bin so, was ist denn das für ein komischer Asia-Hentai-Porno, der da gerade läuft? Mit dieser einen, die da irgendwie mit dem Fisch bumst. Ich war auch so, ja, okay, gucke ich halt lieber wieder Jumanji.
Ich habe mal Deadpool geschaut, also den ersten Deadpool, und ich habe mich sehr dafür geschämt im Nachhinein, weil er auch immer
Stimmt,
dann,
die sind auch mega viel am Bumsen da, ne?
ja nicht nur deswegen, auch so die ganze Gewalt, die da stattfindet, so wenn du Kinder hinter dir sitzen hast oder so, du weißt genau, die gucken dann quasi durch die Ritze zwischen den Sitzen und siehst dann wieder, wie die Körperteile abgetrennt werden und ne, und andere Sachen da passieren. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Aber kommen wir zurück zum Wrestling-Geschehen. Hast du bei Progress irgendjemanden für dich entdeckt, den du vielleicht vorher noch nicht auf dem Schirm gehabt hast? Da waren ja viele bekannte Gesichter dabei, aber so auf dem Papier auch ein paar Namen, die ich zumindest noch nicht live gesehen hatte.
Also ich fand es echt cool, mal eine Jordynne Grace live zu sehen, weil ich die, also ich, die sieht einfach super beeindruckend aus, meiner Meinung nach. Das mochte ich. Aber sonst waren halt wirklich viele dabei, wo du gesagt hast, nee, die kenne ich schon nicht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was der Opener. Ach doch, oh mein Gott, der Opener, der war unfassbar gut. Das war Jordan Devlin gegen Travis Banks.
Genau.
Das war so ein krank geiles Match, ne? Also das war richtig, richtig stark. Das war auch für mich direkt das Match of the Night. Das fand ich so Hammer. Also da große Empfehlung. Und was auch ganz cool war, ist, danach gab es noch Toni Storm gegen Holy Dead, die ja auch im September in der Markthalle dabei ist. Das war auch gut. Also da freue ich mich auch wirklich drauf, die nochmal zu sehen in der Markthalle. Ja, aber sonst, wie gesagt, da waren dann irgendwie doch eher die Leute bei, wo du gesagt hast, ah, die habe ich halt schon mal gesehen, aber war trotzdem cool. Also auch in Trent Seven sehe ich irgendwie immer gerne, ne, weil er irgendwie Spaß macht. Und Paul Robinson habe ich zum ersten Mal gesehen, aber da bin ich auch ehrlich, da war ich auch einfach zu müde im Main Event. Also das wirkte auch für mich gar nicht mehr so besonders. Ich habe da nur gesehen, Walter schmeißt den rum und powerbombt den ein paar Mal und dann ist auch vorbei gewesen.
Ja, also es ist tatsächlich super anstrengend, gerade wenn man da quasi keine ein, zwei Tage Akklimatisierungsphase mehr dazwischen hat. Ich weiß auch noch, ich kam ja, glaube ich, am Vortag von NXT quasi an in Dallas. Und ich weiß auch, als ich da wirklich, als NXT dann wirklich auch lange ging, hab ich gedacht, boah, jetzt langsam wird es aber anstrengend. So, es ist einfach nur so. Irgendwann will dann irgendwann seinen Schlaf haben. Weil im Endeffekt, wenn es dann da, keine Ahnung, 11 Uhr abends ist, ist ja dann normalerweise bei uns ist es dann 5 Uhr morgens, wenn ich mich nicht
Ja,
komplett täusche,
genau,
oder?
eben.
Ja.
Das ist halt die Sache. Also, und das ist so ein bisschen, ich fühle mich dann immer wie diese alten Leute, die sagen so, was? 1 Euro, das sind ja 4 Mark, bla bla. Und so umrechnen, dann denke ich auch immer so, was? Bei jetzt 10 Uhr, das ist ja bei uns 4 Uhr. Also da bist du dann doch irgendwie immer so ein bisschen am Umrechnen, obwohl du trotzdem ja auch in einem anderen Rhythmus bist, weil du ja auch dann sagst, weil du dann ja auch hier dann dementsprechend quasi erst um, weiß ich nicht, 14 Uhr aufstehst, also hier um 8 und dann Deutschlandzeit um 14 Uhr. Aber es ist trotzdem so, dass du dann. Du merkst es einfach irgendwann, dass du müde wirst. Und also so, dein Körper ist vielleicht gar nicht so müde, weil er ausgeschlafen ist, aber vom Kopf her bist du dann irgendwann einfach Matsche. Und das
Ja,
merkst du
genau.
wirklich.
Das braucht einfach so ein paar Tage, bis man sich daran gewöhnt hat. Und bei dir ist wahrscheinlich dann so, da fliegst du ja fast schon wieder zurück. Also wirst dann richtig Spaß haben, wenn du hier wieder ankommst. Dann ist dein Schlafrhythmus erstmal im Eimer. Aber normalerweise, du musst dich dann einen Tag quälen und lange wach bleiben. So habe ich das zumindest immer gemacht. Also wirklich dann so bis um 9, 10 Uhr dann, wahlweise, wenn du eben in Kanada ankommst oder wenn du wieder zurück bist, einmal lange wach bleiben, nicht schlafen nachmittags. Und dann geht das schon, weil dann holt sich der Körper das schon, was er braucht.
Ja, genau eben.
Ja, und das war dann der erste Wrestling-Tag irgendwo. Du fällst erschlagen ins Bett und am nächsten Tag stand dir dann auch schon NXT auf dem Plan, oder?
NXT war, das war donnerstags.
Ach, das war Donnerstag. Dann
Ja,
Freitag war
genau.
gar kein Wrestling.
Nee, Freitag sind wir einfach 4 Millionen Kilometer gelaufen, weil wir im Toronto Zoo waren.
Ah,
Und das war aber auch
okay.
ganz cool. Haben uns halt den Zoo angeguckt und sind da hingefahren. Was auch echt eine Geburt war. Also, weil du bist halt irgendwie normal mit dem Zug gefahren, das ging dann nochmal. Aber dann mit dem Bus. Und also das System macht einfach gar keinen Sinn, weil du musst dann im du musst die, also entweder die haben so komische Presto-Karten oder sowas, die gibt es auch in London, die halten ja einfach dran, damit das ist irgendwie abgebucht oder sowas.
Ja.
Also wie so eine Kreditkarte dafür, oder du musst halt bar bezahlen. Aber du musst halt wirklich immer passend bezahlen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, hier, ich habe jetzt irgendwie 10 Dollar, so, das kostet 6, gib mir 4 zurück. Sondern du musst halt wirklich dann da in so eine komische Spardose irgendwie 6 Dollar reinschmeißen. Und dann standen wir da sowieso, ja, keine Ahnung, so, wir haben halt 10 Dollar, du kannst nicht wechseln und Münzen haben wir 3 Dollar. Und dann meinte ich so, ja, dann schmeißt du halt einfach dein Kleingeld rein und dann geht halt durch. Das war
Okay.
dann nochmal ganz, also irgendwie ganz gut, weil das ist dann eben die Sache. Also, und du musst dann ja auch wirklich gucken, ich bin dann irgendwie in meinem Hotel und dann schaue ich, okay, wie komme ich von A nach B und dann screenshotte ich mir das irgendwie dreimal und sage ich so, okay, ich muss das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Und du kannst dann ja auch nicht schauen, wann kommt der Bus im Internet oder sowas, sondern du stehst dann da halt einfach und sagst, ja, hoffentlich kommt er gleich. Und das ist so, das ist halt ganz komisch. Also, weil man ist ja, also ich sag mal, ich bin jetzt ja nochmal jünger als du, ne? Und gerade was Urlaub angeht, dann verlässt man sich da schon stark aufs Handy
Ja.
irgendwo. Und was auch noch extrem krass war, ist, wir haben dann halt irgendwie hier dann alles mit Kreditkarte gemacht, weil es halt Ausland, ne? Und haben aber vergessen, dass Kreditkarte auch ein Limit hat und wir dann direkt natürlich das Hotel mit der Kreditkarte bezahlt haben. Und dann war das Limit schon fast erschöpft. Dann konnten wir irgendwie noch abends einmal essen gehen. Und am nächsten Tag auf einmal wurde die Karte überall declined. Und wir so, okay, fuck, was machen wir? Weil wir haben nur X an Bargeld dabei und unsere Karten sind nicht freigeschaltet fürs Ausland, unsere normalen Bankkarten.
Ja.
Und dann geht dir mal so ein bisschen der Arsch auf Grund, also du bist so, okay, scheiße, was, also ich bin jetzt noch eine Woche hier, habe aber kein Geld, dann was mache ich? Und dann mussten wir wirklich von hier aus dann in Essen bei der Sparkasse anrufen und sagen, könnt ihr das freischalten? Und dann rufen wir natürlich irgendwie um 10 Uhr an oder sowas und dann ist bei denen schon 16 Uhr oder irgendwie im schlimmsten Fall 18 Uhr. Dann sagen die so, ja, hier ist gerade keiner mehr da, der das bearbeiten kann. Wir haben es halt an einem Freitag gemacht. Und dann die so, ja gut, das wird halt erst am Montag wieder funktionieren, ne?
Scheiße.
Und dann bist du da halt schon ein bisschen nervös. Und dann ging es wenigstens so, dass die uns die Bankkarte freischalten konnten, dass wir dann irgendwie Geld abheben. Aber da, also das waren dann schon irgendwie sehr unentspannte 6 Stunden oder sowas, weil du dachtest, okay, fuck, wenn ich jetzt bis Montag kein Geld habe. So klar, du kannst ja da irgendwie damit haushalten, aber hoffentlich klappt es dann danach. Und ruf mal von hier aus, also ruf mal von Kanada aus mit deinem Handy in Deutschland an. Das ist scheiße teuer. Das war so ein bisschen das Problem dabei, aber also es ging dann doch noch irgendwie gut, aber das war halt auch so eine Sache. Also ich verstehe wirklich nicht, wie unsere Eltern damals Urlaub gemacht haben. Also ich verstehe, also ich sag mal, bei dir ist ja nochmal was anderes. Ich glaube, dein erster Urlaub war ja die Fahrt mit Arche Noah, wenn ich mich nicht täusche. Aber
Hast
ja, ich war nicht schlecht, nein.
du dir schon vorher aufgeschrieben,
Habe
oder?
ich wirklich beim Duschen. Nee, aber also ich verstehe es, also das denke ich mir auch teilweise in London, ich verstehe wirklich nicht, wie Leute damals Urlaub gemacht haben. So im Endeffekt, die müssen dann hingegangen sein, haben dann x-tausend Dollar an Bargeld mitgenommen, hatten dann einen Stadtplan dabei und haben dann einfach gemacht. Also,
Soll ich dir sagen, wie ich das früher gemacht habe? Also mein erster Urlaub allein, da war ich irgendwie so 15, 16 oder so, da haben meine Eltern mir, damit ich nicht nur Bargeld mitnehme, da gab es sogenannte Reiseschecks. So.
stimmt, ja, davon habe ich
Ne?
mal gehört, jo.
Und damit bist du dann eben zur Bank gegangen, weil ich hatte damals, glaube ich, auch noch keine Bankkarte oder so. Und dann bist du damit zur Bank gegangen und konntest dann da Geld abheben, weil ich hatte irgendwie, ich glaube, meinen ersten richtigen Job. Ich hatte halt immer so Aushilfsjobs quasi mal, so hier Zettel verteilen, da hast du immer Bargeld bekommen und solche Geschichten. Aber meinen ersten richtigen Job, wo ich dann ein Konto für brauchte, den hatte ich dann irgendwie mit 18. Aber als ich doch Jugendlicher und noch jünger gewesen bin, da habe ich halt alles immer mit Bargeld geregelt und hatte halt so ein Bankkonto, wo du wirklich noch so ein Sparbuch quasi gehabt hast. Ne? Und deswegen, da habe ich immer so Euro-Schecks und Traveler-Schecks und so Kram mitbekommen. Was aber auch total absurd war, weil ich erinnere mich, dass ich das einmal in Italien eingelöst habe. Und dann waren das irgendwie 50 Mark und da habe ich im Endeffekt, ja, Bearbeitungsgebühren und keine Ahnung was. Und da hast du auf einmal nur 35 Mark gehabt. So. Also
Oh
absolut
Mann, ey.
unverschämt, ja. Aber es ging auch irgendwie, aber klar, so den Weg dazu finden, das ist heutzutage natürlich schon deutlich angenehmer. Ich habe dir auch vorher gesagt, hol dir so eine SIM-Karte.
Ja, aber im Endeffekt brauchst du es ja auch nicht. Also du kannst das ja so planen, dann geht's ja. Also weißt, also du kannst ja auch Wege planen und alles, das ist ja kein Problem. Nur wenn dann auf einmal solche Sachen passieren, bist du so, oh. Also selbst wenn ich jetzt eine kanadische SIM-Karte gehabt hätte, hätte ich trotzdem in Deutschland anrufen müssen, wäre es trotzdem scheiße teuer gewesen.
Ja, das stimmt.
So habe ich jetzt wenigstens meine SIM-Karte drin gehabt und konnte mein Guthaben aufladen über WLAN. Ich glaube, hätte ich so eine SIM-Karte gehabt, wäre ich noch mehr am Arsch gewesen.
Keine Ahnung, möglich.
Ja.
Möglich ist das. Aber sowas gehört dann eben auch dazu, wenn man irgendwie da so unterwegs ist.
Ja, ist ja wirklich so. Also ist dann, auch ein Teil des Erlebnisses.
Das sind Erfahrungswerte. Ich meine, du weißt jetzt genau beim nächsten Mal, zum Beispiel, ich habe mir dann angewöhnt, auf jeden Fall im Vorfeld nochmal eine Nachricht an meine Kreditkartenfirma und an meine Bank zu schreiben. So, ach, übrigens, ich bin jetzt eine Woche, keine Ahnung wo. Mir ist nämlich auch schon mal passiert, als ich da angekommen bin, da haben die zu mir gesagt, nee, funktioniert nicht ihre Karte. Und ich so, wieso nicht? Also ich habe keinen Kredit überschritten oder sonst irgendwas. Nee, wir haben ihre Kreditkarte vorsorglich gesperrt, weil es gab drei Abbuchungen innerhalb von 24 Stunden aus Kanada. Ich so, ja, weil ich in Kanada bin
Ja, aber
vielleicht.
das ist eigentlich auch ein gutes System, aber das hatten wir dann auch. Nicht, dass die irgendwie denken, oh, ungewöhnliche Transaktionen, nee, wir sperren die jetzt mal. Also, ist ja eigentlich ein gutes System, aber wenn du dann da bist, dann ist es nicht so gut, das System.
Genau, dann hast du mich das Problem an der Backe. Deswegen, also kenne ich auch und das sind dann wirklich so Erfahrungswerte. Die machst du dann und beim nächsten Mal, wie gesagt, schreibst du vorher eine Mail oder rufst vorher an, dann passt das schon. Dann lass mal zu NXT kommen. Das war ja
Genau.
dann bei uns am Samstagabend, bei dir dann auch Samstagabend logischerweise,
Ja,
bei uns war es
also bei
Samstagnacht.
uns, also in Deutschland quasi Sonntagnacht.
Genau. Wie war dein Gemütszustand davor? Warst du aufgeregt?
Ja, ich hatte unfassbar Bock. Also die Sache ist, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich war so ein bisschen nervös. Ah, komme ich mit den Tickets rein? Also, weil es gab so ein paar, also ich war erst so, okay, klappt der Flug? Danach war, okay, kommt der Koffer an? Danach war, okay, kommen wir ins Hotel? Und danach war, okay, kommen wir in die Location rein? Also, das waren so ein paar Sachen, um die ich mir Sorgen gemacht habe. Und ich muss erstmal sagen, wie unfassbar unkompliziert bitte der Einlass in dieser Scotiabank Arena ist, ne? Du gehst da hin, da ist, also gut, wir waren auch dann ein bisschen später da, also nicht direkt zu Doors, sondern ein bisschen später. Du gehst da rein, die scannen das, gehst durch, bums, fertig. Also, wenn ich daran denke, wie das in London war, das ist die absolut unorganisierte Hölle. Also, und das war dann hier so chillig, du gehst einfach durch, zack, du bist auf deinem Platz, alles gut. Also das war
Sehr
richtig,
gut.
richtig angenehm. Und ja, dann saß du irgendwie drin und denkst du so, ey, ich bin halt gerade bei Takeover. Also dieses so, ich bin halt nicht bei Raw und SmackDown, was ich schon irgendwie cool fand, sondern ich bin gerade bei Takeover Toronto. Und das ist halt echt ganz gerne. Du hast halt noch vorher die Tapings natürlich, ne? Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wer da ge Ah doch, ich weiß, wo wer da gekämpft hat. Und zwar, wir hatten einmal Breezango gegen die Forgotten Sons.
Genau.
Und gab es
Jetzt
noch
das
ein
Finale
Match?
vom Breakout-Tournament
Ach
hatte ich
genau,
ja
und
noch.
Jordan Miles gegen Cameron Grimes.
Genau.
Wo ich mich dann sehr gefreut habe, dass ACH gewonnen hat. Da war ich so, ach, guck mal, geil, hat er verdient.
Cooler Typ, auf jeden Fall.
Ja.
Erzähl mal, wie war so die Stimmung in der Halle? Gerade bei so großen Geschichten wie, keine Ahnung, dem Boom von Undisputed Era, dann von mir aus mit dem
Also.
großen Bump am Ende von Adam Cole und Johnny Gargano. Wie war das?
Also mein, was ganz cool ist, ich glaube, weiß nicht, ob du es auch kennst, müsstest du ja eigentlich. Das gibt es ja auch immer auch bei deutschen House-Shows, dass dann Fans immer dieses Woo chanten und dass dann irgendwo einer mitmacht, dann macht von da einer mit, dann macht von da einer mit, kennst du bestimmt, ne?
Ja.
Und das gibt es immer noch. Und jetzt gibt es immer das, dass irgendeiner ganz laut Adam Cole schreit und dann die ganze Arena immer Baby schreit. Das ist auch so, ach geil, das mag ich. Ja, und also es fing ja wirklich krass an mit den Street Profits gegen Undisputed Era. Und du hast auch gemerkt, also ich finde es ganz cool, weil Wrestling-Fans sind ja teilweise schon extreme Hänger, ne? Aber auch super herzlich oder sowas. Und ich habe es auch schon gemerkt bei den WXW-Shows und bei der Progress-Show. Du kommst einfach so, redest mit denen, sagst so, ja, bla bla, so, und wie gefällt dir das so? Warum bist du hier? Woher kommst du? Und dann sagst du so, bist du aus Deutschland? Alle so, was, du bist aus Deutschland hier hingeflogen? Krass. So nur für Wrestling, heftig. Und dann bist du ja auch, dann redest du auch dann gerade bei Takeover mit den Leuten, dann so, ja, was sind deine Predictions? Was glaubst du, wer gewinnt? Und ich weiß noch, dass ganz viele, das war auch ein Tipp von mir, getippt haben, dass Undisputed Era mit allen Titeln aus der Show rausgeht. Und dann hattest du eben den Opener mit den Street Profits gegen Kyle O'Reilly und Bobby Fish, was halt super geil war, also beide Entrants, also auch Street Profits, einfach der Hammer und dann alle mit diesen roten Bechern und dann gehen die durch die Crowd und hier und da. Also
Musste
ich,
man die roten Becher eigentlich kaufen oder
nee,
oder hat man die gekriegt?
die
Ah,
werden
okay.
verteilt. Ja. Und ich weiß ja noch am Anfang, wo dann auch Dominik meinte, oh, Street Profits sind so geil und ich so, ah, nee, die sind irgendwie kacke. Und ja, die sind schon sehr geil. Also ich mag die wirklich gerne. Also wenn du auch siehst bei Raw, dass du dann so denkst, ah ja, die sind halt irgendwie da und können nur reden und dann siehst du dieses Match bei Takeover, wie unfassbar gut die sind, auch Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Also das hat so viel Spaß gemacht, das Match. Und ich bin wirklich vor Freude, jetzt nicht Thatcher Shortcut-mäßig, aber ich bin wirklich vor Freude aufgesprungen, als sie verteidigt ha haben, weil ich damit nicht gerechnet habe. Also ich war so, ja! Und dann, weil ich die A mag und das war, also für mich persönlich war es eine krasse Überraschung. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie auf die getippt hast oder sowas
Nee,
bei
nee,
der
nee.
Preview, sondern
Obwohl
ich
doch, ich
bin,
habe wohl auf die getippt. Stimmt.
also weil ich bin komplett davon ausgegangen, dass Undisputed Era hier alle Titel holt. Und dadurch, dass das eben da nicht passiert ist, das hat mich nochmal mehr gehypt auf den Abend, weil ich war so, okay, das passiert schon mal nicht.
Lass mal so durch nur also zwei Geschichten
Ja.
hier springen. Wie kam der Entrance vom Velveteen Dream live rüber mit der Mountie-Musik, mit den Raptors-Tänzern und allem drum und dran?
Ja, also das war schon ein sehr krasser Pop. Also, weil gerade, also Kanada, also ein bisschen so, das haben wir ja nicht, ja, diesen krassen Lokalpatriotismus oder sowas und auch dieses All Go Raptors. Und da ist die Halle schon einmal ausgerastet. Also was? Nee, und dann natürlich mit der Mountie-Musik und sowas und dann aber auch dieser Break da drin. Ich habe mich halt super gefreut auf den Entrance von Velveteen Dream und ich wurde nicht enttäuscht. Das war wirklich cool. Und auch dann nochmal Pete Dunne, der ja, also zumindest wurde so geschrieben und ich finde es, also kann man schon so sehen, so ein Fit Finlay angelehntes Gear hatte mit den grünen Farben. Das mochte ich. Also das war richtig cool. Dann auch irgendwie die drei da zu sehen, auch ein Pete Dunne. Ich finde es geil. Ich hatte auch nochmal nach der Show mit irgendeinem Wrestling-Fan darüber geredet, der mit uns in die gleiche Richtung gelaufen ist, wie over auch ein Pete Dunne hier eben ist und nicht nur in UK oder sowas. Also auch als er nach Theme von einem Dunne anging, wie die ganze Halle ausgerastet ist und wie geil den alle finden und sowas. Also wirklich fantastisch. Auch das Match super viel Spaß gemacht. Ich hätte natürlich gerne einen Pete Dunne gesehen als Sieger, aber der war dann halt schon hier irgendwie eher drin, um den Pin vollzunehmen, aber trotzdem unfassbar starkes Ding. Was ich auch noch loben muss, ist, gerade als jemand, der eher sagt, so, ah, Frauenmatches holen mich nicht so ab, wie gut war bitte Io Shirai gegen Candice LeRae? Also, das ist
Absolut.
auch unfassbar, unfassbar gut. Wirklich eines der besten Frauen.
Frauen-Matches.
Ich komme ja schon auf Englisch, ich bin ja in Kanada. Also, eines der besten Frauenmatches, die ich jemals gesehen habe. Unfassbar gut. Shayna Baszler gegen Mia Yim konnte man einfach gar nichts. Das fand ich super langweilig.
Das ist richtig. Ganz kurze Frage, weil da hat David mich heute wegen angeschrieben und wie hast du die Crowd hier wahrgenommen? Also sowohl bei NXT als auch beim SummerSlam, weil es gab so extreme Schwankungen, um es mal so auszudrücken. Es war auf der einen Seite war es halt eben totenstill mal und auf der anderen Seite war es eben auch total laut stellenweise. Und zum Beispiel bei Shayna Baszler gegen Mia Yim war es ja sehr ruhig.
Ja, weil es Kacke war. Also lag halt wirklich daran. Also, also du hast ja auch gemerkt bei den Street Profits Match Undisputed Era, also du hattest hier eben auch nicht bei vielen Matches diesen einen klaren Favoriten. Also weil das war wirklich heftig geteilt. Auch ein Gargano hat teilweise Buhrufe bekommen, weil so viele Adam Cole-Fans in der Halle waren. Also du hattest eben nicht diese typische Babyface-Story, dieses, oh, Adam Cole der Böse, Johnny Gargano der Gute, sondern das war wirklich in jedem Match 50-50 oder sowas. Und dann in diesem Triple Threat Match war es dann nochmal gedrittelt. Also du hattest nicht eben, dass alle für einen gechantet haben, sondern der Block für den, der Block für den, der Block für den. Das war so ein bisschen die Sache dabei. Und also ich habe es als sehr, sehr laut wahrgenommen. Also wirklich als
Okay.
extrem laut. Ich weiß nicht, wie es on Tape rüberkam. Können wir auch gleich mal beim SummerSlam drüber reden.
Es war schon laut, aber es war jetzt eben auch teilweise echt ein bisschen verhaltener, ne? Aber dann eine Frage, die auch einige von unseren Hörern hier bewegt hat, war natürlich, ab wann hast du gewusst, dass das ein Cage-Match wird? Wann hast du mitbekommen, also im Main-Event da
Als
natürlich
der
in der
Käfig
Show?
runterkam.
Hast du vorher nicht gesehen, dass da
Nee.
irgendwas hing?
Nee, also der war wirklich gut versteckt. Also das sah nämlich so aus, als wären da einfach noch so Bildschirme. Also weil der war halt komplett schwarz abgehangen und du hast nicht gesehen, dass da ein Käfig hing. Also
Okay.
so dieses, weil da war eben halt oben so ein Würfel und dann hast du eben darunter dann den Käfig gehabt, aber der war eben komplett schwarz, wodurch du den eh nicht gesehen hast, weil es dann auch, also natürlich oben, da ist halt kein Licht, weil das Ganze nicht nach unten geht, war super dunkel und du dachtest wirklich, es gehört zu diesem Würfel einfach. Weil du warst
Ja,
ja,
okay.
der Vorteil war auch eben, dass du das zum ersten Mal in der Halle warst. Also ich sag mal, wäre ich jetzt schon mal da gewesen bei einem Raptors-Spiel vielleicht und hätte das gekannt, wie das normal aussieht, ne? Dann hätte ich gewusst, ah, da ist aber irgendwas. Aber du hast es wirklich nicht gesehen. Und deswegen bin ich auch ganz
Okay.
davon ausgegangen, dass als dritte Stipulation irgendwie ein Triple Threat Match mit Gargano, ach, mit Ciampa kommt. Als dann der Käfig
Ja,
runterkam, du hast ja auch gemerkt, wie die ganze Halle ausgerastet ist.
es war eben so witzig, weil es ist ja tatsächlich auch vorher angekündigt worden. Also in der Kickoff-Show wurde es ja angekündigt quasi
Ja, ich
und
habe es
auch ansonsten.
gelesen, dass es angekündigt wurde, aber in der Halle wusste es halt keiner.
Wie geil. Okay. Und man hat ja auch so erste Fotos gesehen, aber ich glaube, das hing dann auch wahrscheinlich stark davon ab, wo du gesessen bist. Oder ich vermute eben, dass wenn du, keine Ahnung, in der ersten Reihe sitzt und
Ja, und
quasi.
dann kannst du nach unten drunter gucken, natürlich, ne?
Genau, ja.
Ja, aber so, also ich habe es wirklich nicht gesehen. Es ging auch ganz vielen so um mich drum, also um mich herum so. Und auch gemerkt hast, wie alle so waren, was? Nee, krass, ein Käfigmatch und sowas. Und also es haben viele damit gerechnet, dass Ciampa kommt. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich das Match live gesehen habe und mir das nicht on Tape anschauen muss, weil Stundenmatches sind immer ein bisschen schwierig. Also ich fand es wirklich stark, also richtig gut. Ich mochte auch, wie es erzählt wurde, weil man irgendwie davon ausgegangen ist, okay, Gargano gewinnt den ersten Fall. Und dann natürlich Street Fighter, da kommt Undisputed Era raus, aber dass sie das komplett gar nicht gemacht haben. Und du hast auch gemerkt, irgendwie in der Halle. Und natürlich, was du was ich, da war ich auch wirklich, ich finde es immer dumm, aber da habe ich auch wirklich gefilmt. Dieses, wo dann Adam Cole rauskommt und dann dieses Boom und das Adam Cole Baby, das habe ich mir dann nicht nehmen lassen zu filmen, weil ich das halt unfassbar geil finde.
Wie war denn dann wirklich auch diese, wie viel hat man bei dem Cage-Match gesehen dann tatsächlich? Und gerade dieser crazy Bump, den die beiden da von oben runtergenommen haben, ich meine, da bist du doch wahrscheinlich aus deinem Stuhl gehüpft, oder?
Ja, also du hast, also so ein Käfig ist dann schon ein bisschen schwierig, wenn du irgendwo weiter weg sitzt. Na, egal, wenn du so ein bisschen schräg sitzt, dann sind ja auch so die Maschen quasi übereinander und dann siehst du halt ein bisschen weniger. Aber es wird ja auch alles oben auf den Würfel übertragen. Also wenn du irgendwas nicht genau siehst, kannst du einfach ein bisschen nach oben gucken und dann siehst du es eben auf diesem Videowürfel. Das ist dann in Ordnung. Aber es ist halt wirklich krass. Du hast halt gemerkt, wie die Leute auch irgendwie angespannt waren, weil die gedacht haben, okay, da stirbt halt, glaube ich, jemand. Und du hast dann. Du konntest ja sehen, okay, da ist jetzt nochmal ein Hammer, das wird nochmal gemacht, das wird nochmal gemacht. Und ganz viele haben halt eben damit gerechnet, dass in diesem Sack, der dann ganz am Ende benutzt wurde, Thumbtacks drin sind.
Ja.
Aber ich fand es auch ganz schön, dass da noch dieser Schlagring drin war, so als Hommage an William Regal, das mochte ich.
Ja.
Obwohl er dann das Barbed Wire abgenommen hat und wo es dann auf das Brett ging. Also da hast du wirklich in der Halle gemerkt, da haben alle irgendwie Luft angehalten. Okay, was passiert jetzt? Und da gab es dann natürlich auch die klassischen, die es dann auch bei einem Wargames-Match immer gibt, die Please Don't Die Chance.
Ja.
Die makaber sind, aber auch berechtigt an dieser Stelle. Und ja, als dann der Bump war, das war einfach, also das war einfach krank. Da sind alle Leute aufgesprungen und waren so, was heftig, was da passiert. Also das ist ja auch wirklich hoch, das sind irgendwie 3, 4 Meter oder sowas. Und wo sie mich hatten, ich bin ja so ein Sucker für Details, dass sie sich dann auch nicht mehr bewegt haben. Die sind ja einfach liegen geblieben. Und dann gab es eben den Three Count, dann hat Adam Cole verteidigt. Ja, und dann gab es ja auch den Abschied von Gargano und wo man irgendwie damit, also ich habe stark damit gerechnet, dass er bei Raw zurück, also dass er bei Raw debütiert. Ja, war nicht so.
Ganz offensichtlich. Ich meine, ist es noch SmackDown heute? Vielleicht kommt das ja noch. Oder man verkauft erstmal quasi noch dieses Match. Das kann natürlich auch einfach
Das kann
sein.
natürlich auch sein, ja.
Wie war der Abschied von Gargano? Weil den haben wir zum Beispiel in der Live-Übertragung ja gar nicht mehr mitbekommen, sondern da ist ja die Sendung ist ja quasi off-air gegangen, als Adam Cole auf der Rampe
Ach
stand.
so,
Und
okay.
das wurde dann später erst als exklusiv auf WWE.com und auf den YouTube-Kanälen und so geteilt. Also wie war
Okay.
das in der Halle? Hast du ein bisschen geweint?
Ja, es war schon irgendwie emotional, ne? Also jetzt nicht, dass ich geheult habe, aber damals schon alle so hier, thank you, Johnny, gechantet und sowas. Also du merkst halt, also der Typ ist dann schon irgendwie wirklich NXT und auch die Crowd liebt den und so dieses alle. Das ist halt ganz cool, weil Wrestling-Fans können halt richtige Arschlöcher sein, die dann auch mal Matches kaputt machen, aber sie können halt auch verdammt viel Respekt vor den Wrestlern haben. Und auch nach dem Match hast du gesehen, da gab es dann Standing Ovations und alle haben für Gargano geklatscht und sich gefreut und meinten so, oh, was ein geiler Typ. Also wirklich, das war richtig stark. Und also da gab es auch irgendwie keinen, der sitzen geblieben ist, sondern da stand wirklich die ganze Halle und hat für Gargano applaudiert, weil er es auch verdient hat. Und dann kam auch Candice LeRae raus. Also das war schon emotional und cool. Und das wirkt auch wirklich meiner Meinung nach wie ein Abschied von NXT.
Ja, hat sich auch dann in den Aufnahmen, die man dann hinterher gesehen hat, so angefühlt. Mit welchem Gefühl bist du hier aus dem Takeover rausgegangen? Speziell, wenn du weißt, morgen ist der SummerSlam und wenn man so der Serie ja vertraut, dann weiß man, naja, das war wahrscheinlich jetzt eigentlich der Höhepunkt hier. Wie bist du da rangegangen? Das habe ich auch Shaggy beim letzten Mal gefragt. So, wie war die Vorfreude nach Takeover auf den SummerSlam noch?
Die war trotzdem riesig, also weil Takeover ist halt für mich dieses geile Wrestling-Produkt, also noch mehr dieses geile Wrestling-Produkt und WWE ist halt eher dieses wirklich Popcorn-Entertainment mit hoffentlich guten Matches da noch bei. Von daher, ich war einfach dann heiß auf die weiteren Events, also weil Takeover war so, oh, geil, geil, geile Sachen gesehen, coole Momente gehabt, dann war so, okay, jetzt will ich direkt weiter, jetzt will ich wissen, was morgen passiert. Also weil das dann ja trotzdem noch was anderes, also klar sind halt irgendwie auch die NXT-Stars, aber du hast dann halt bei WWE, also im Main-Roster die Stars, jetzt ganz doof gesagt. Und deswegen war ich dann schon sehr gespannt auf SummerSlam, habe mich auch gefreut, dann, als es dann irgendwie der nächste Tag war, als es dann losging mit SummerSlam.
Wie war da euer Tag? Weil das ist ja eine wirklich tagesfüllende Geschichte hier.
Ja, also das ist so ein bisschen das natürlich ein Problem, weil du kannst dann irgendwie nicht viel machen. So, sind dann wieder ein bisschen durch Toronto gelaufen, haben die Stadt erkundet und dann mal hier gelaufen, mal da gelaufen, dann mal so zum, also so diese typischen Sites, dann waren wir mal in einem Park und dann bei diesem Toronto-Zeichen und sowas, ne? Und dann guckst du dir mal die ganzen Sachen an, läufst einmal rum und dann waren wir, glaube ich, nee, das war gestern, aber dann waren wir nochmal hier am, nicht am Strand, da am Wasser waren wir nochmal,
Hier.
genau, am Pier, genau, das ist das Wort, sind da rumgelaufen. Also, du kannst halt trotzdem irgendwie schön spazieren gehen und die ganzen Sachen einmal anschauen. Und das Witzige ist zum Beispiel, du hast dann bei Matt Hardy gesehen, der hat irgendwie so ein Bild an so einem Anker gemacht und dann irgendwie 2 Stunden später waren wir halt an diesem Anker und haben dann ein Bild gemacht, zufällig. Oder New Day hat irgendwie so ein Bild gemacht mit so einer Statue auf so einem Fahrrad, wo die zu viert drauf saßen. Und dann habe ich auch ein Bild, wo ich da irgendwie saß. Also es ist irgendwie ganz, also das ist halt ganz, also jetzt nicht irgendwie gewollt oder sowas, sondern das war einfach so da waren wir und guck mal, die waren da anscheinend auch. Also das ist irgendwie so ganz, ganz surreal. Und von daher
Auch mal
kannst du
ein
einfach
bisschen
dann,
Touri-Hotspots und so.
Ja, genau, einfach mal so diese typischen Touri-Hotspots. Also musst du ja auch machen, wenn du hier bist, ne? Dann schön mit der
Ja, klar.
Kamera, dann hier ein Bild und da ein Bild, weil es einfach auch ganz anders aussieht als bei uns natürlich, ne? Und dann willst du dir auch mal die Stadt irgendwie angucken. Und
Klar,
das ist
und
halt
wer weiß,
ganz
wann du
gut.
wiederkommst.
Ja, deswegen ja. Und dann gehst du frühstücken, dann läufst du ein bisschen rum und dann gehst du einmal kurz aufs Hotel, rufst dich irgendwie 15 Minuten aus und dann gehst du nochmal irgendwie was essen und dann gehst du auch schon wieder zur Show. Und das geht echt klar.
So, SummerSlam und es gab Feuerwerk.
Ja, also das war ein kranker Pop, ne? Also, weil die wirklich gesagt haben, so, ja, aufpassen. Also, weil, ja gut, Kickoff-Show war irgendwie so, ja, Oni Lorcan gegen Drew Gulak war halt nicht schlecht. Und dann hattest du aber irgendwie so unwichtige Sachen, wenn ich ehrlich bin. Ja, Buddy Murphy gegen Apollo Crews war ich auch so, hä, warum machen wir das hier jetzt? Aber gut, es hat diese komische Roman-Story und dann gab es noch ein drittes Match, das weiß ich gar nicht mehr. Was war das nochmal?
Sind die Damen-Tag-Team-Titles.
Genau, das war auch uninteressant, wenn ich ehrlich bin.
War es auch furchtbar.
Ja. Und dann auf einmal wurde dann gesagt, so, ja, jetzt gleich ist SummerSlam und wir starten mit einer Pyro-Show. Und, ja, da hättest du mal die Halle erleben müssen, ey.
Die haben das
Was?
angekündigt, ja?
Ja, also, weil, also als Schutz, sag ich jetzt mal, weißt, wenn du jetzt irgendwie da bist, du rechnest nicht damit, auf einmal wird da so Feuerwerk um die Ohren gekloppt, ne? Also, da haben sie dann gesagt, so, ja, hier ist gleich Pyro, so, aufpassen, ne? So, wenn, weil das sind
Okay.
ja auch dann Kinder, die dann so Ohrschützer und sowas haben.
Ah ja, wahrscheinlich auch deswegen, ja.
Deswegen, und das ist ja halt schon laut, ne, wenn halt Feuerwerk in der geschlossenen Halle machst. Und das war halt ganz cool, weil als er dann gesagt wurde, so, ja, jetzt gleich ist eine Pyro-Show. Und das war ein ordentlicher Pop, wie bei so einem Debüt oder sowas. Das war das Comeback von Pyro. Und das fanden halt wirklich alle geil. Und also ich auch, weil das war einfach der Hammer. Ach, warte, ganz vergessen. Für mich einer der größten Momente der Kickoff-Show, die Elias-Performance.
Ja, stimmt, und Edge vor
Ja,
allem.
also. Und die Sache war, ich war so, und ich war irgendwie noch 10 Minuten vorher pinkeln und ey, wenn ich das verpasst hätte, ich wäre nach Hause gefahren, ne, wirklich. Als das Theme von Edge anging, ich bin aufgesprungen, ne, ich habe fast geheult vor Freude, ohne Spaß, weil ich den jetzt halt einmal live sehen konnte. Das war der Hammer, wirklich. Ich saß da, also nach dem Spear, ich saß da einfach und habe wirklich 2 Minuten mit dem Kopf geschüttelt, weil ich das nicht fassen konnte, dass das gerade passiert ist. Das war der Hammer. Also, das war so schön, weil ich liebe Edge. Der ist halt einer meiner Lieblingswrestler, irgendwie so hinter CM Punk oder sowas. So CM Punk, ich würde sagen, sogar Edge teilt sich den Platz mit Jeff Hardy. Ich liebe Edge, ne? Und das dann zu sehen, das war der Hammer. Ich bin komplett ausgerastet und ich konnte es einfach nicht fassen.
Ich musste ein bisschen grinsen, weil ihr habt ja da auch ganz kurz noch bei uns in den Chat reingeschrieben. Und ich habe gedacht, weil irgendwie David sowas geschrieben hatte wie, mein Gott, jetzt ist ja, das ist ja der beste Moment für Kai, und du hast irgendwie geschrieben, so, ich habe fast Tränen in den Augen oder sowas sinngemäß.
Ja.
Und ich dachte, CM Punk wäre zurückgekommen.
Ja, das wäre zu krank gewesen. Nee, aber also Edge, das war der Hammer. Also wirklich, da ging der erste Tag der Musik an, ich bin aufgesprungen bis zum geht nicht mehr. Das war so toll, ne, das zu sehen.
Ja, es waren ja ohnehin relativ viele Legenden dabei und es waren auch viele Leute dabei, die du ja noch nicht bei Raw oder bei SmackDown gesehen hast. Wie war das mal, einen Goldberg hier live zu sehen und dann auch noch mit der Endlosschleife seiner Musik?
Ja. ja, also ist ein Erlebnis, ne? Also ist halt ganz cool jetzt, so ist wie bei Tobi und mir, wir führen ja diese Liste, so wo waren wir, wen haben wir gesehen? Und ist natürlich dann ganz cool, einen Goldberg auf der Liste zu haben. Klar hätte ich lieber einen Taker gesehen, ne? Aber ist halt dann auch irgendwie geil zu sehen, wie ein Lesnar so ein Spear verkauft und dann fast stirbt. Ich frage mich so ein bisschen, was Sig ach, wen Ziggler ins
Ein
Spiel gebracht,
Sigler,
nicht in
ja.
Lesnar. Ich frage mich mal ein bisschen so, was Ziggler irgendjemandem getan hat, auch wenn man jetzt nochmal Raw guckt, dass er da so
Ja.
auseinandergenommen wird. Aber ja, also die Leute fanden es geil, die haben es gefeiert, von daher, meine Güte.
Ja.
So, Ziggler wäre jetzt auch der Falsche, um irgendwie so ein Legend-Killer-Gimmick zu geben.
Wie laut waren die Publikumsreaktionen bei den ganzen Kanadiern, die es hier auf der Karte gegeben hat? Es war ja egal, ob es jetzt ein Natalya gewesen ist, ein Kevin Owens, eine Trish Stratus. Man hat ja schon stark mit diesem Lokalkolorit gespielt. Kam das so gut rüber, wie man sich das gedacht hat?
Also Kevin Owens fand, also alle waren stark, Natalya war aber noch mit am schwächsten, fand ich, weil sie halt
Okay.
dann gegen Becky Lynch gekämpft hat und die dann auch sehr over war. Kevin Owens war geil, die Leute haben Trish Stratus gefeiert. Das Match ging mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. Also das fand ich echt gar nicht so toll. Ich habe von vielen gelesen, dass sie das richtig super fanden und einen guten Einsatz von einer Legend. Klar, natürlich, macht ja auch Sinn. Aber trotzdem, das Match hat mich ehrlich gesagt nicht wirklich abgeholt. Aber gerade in Kevin, also es war halt auch cool, eine Trish Stratus trotzdem mal live zu sehen, ne? Aber mir ging das Match einfach zu lange. Auch ein Kevin Owens, der wurde krass gefeiert, gerade auch weil ein Shane McMahon so gehasst wird. Es hat Spaß gemacht, also wirklich. Also wirklich dieser Lokalpatriotismus oder dieser Kanada-Patriotismus eben, wie du ihn so bilderbuchmäßig.
Ich muss übrigens sagen, dass ja Charlotte gegen Trish eins meiner Lieblingsmatches auf der Card gewesen ist,
Ja,
ne?
das war halt bei vielen, also viele haben ja gesagt, dass das extrem gut war. Aber
Aber ich glaube, da kommt es auch darauf an, ob du die ganze Story quasi von Trish Stratus irgendwo miterlebt hast.
ja,
Das ist
und
wirklich so, glaube ich.
also es gab auch so Phasen, da hattest du, also ich habe es ja auch geschrieben, so die Stunden, die Zeit verging wirklich unfassbar schnell. Also es war zack, 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 also da war nix. Irgendwo gesagt hast, oh Mann, das ist gerade langweilig. Du hast aber trotzdem manchmal so ein Tief. Und das Match ist halt bei mir auch so ein bisschen gerade in so ein Tief gefallen, wo du sagst so, puh, jetzt einmal durchatmen. Also das war dann auch einfach. So, irgendein Match fällt halt in so ein Tief, ne? Und das bleibt dann eben nicht aus und findet man es vielleicht ein bisschen schlechter, als wenn es jetzt irgendwo in einer anderen Position der Card gewesen wäre, weißt du? Also
Ja,
das ist
das
halt
stimmt
ganz,
absolut.
ganz subjektiv.
So, jetzt will ich die Story vom Entrance von Bray Wyatt, dem Fiend, hier hören. Wie war das live? Weil das war am Bildschirm, war das unfassbar geil. Wie kam das in der Halle rüber?
Ja, ich habe es mir auch auf jeden Fall nochmal auf dem Network angeguckt, weil Kanada gutes Hotel-WLAN hat. Das war, also wirklich, alle haben darauf gewartet. Also das war ja nicht so dieses, das war ja kein normales Debüt, sondern es war ja ein Debüt mit, wir wissen nicht, wie der Entrance ist. Und als dann dieses Let Me In kam und du hast halt gemerkt, alle haben irgendwie so die Luft angehalten und als dann auch das mit diesem Theme, dieses Hurt Heal, Hurt Heal und dann diese Coverversion, also diese Version von seinem eigentlich originalen Theme, die dann aber viel krasser abgeändert war. Und dann diese ekelhafte Maske, die, ach, nicht Maske, diese ekelhafte Laterne,
Lampe.
die er dabei hat. Also da hat wirklich alles gestimmt. Und ich weiß nicht, ob, also ich glaube, man hat es auch mitbekommen oder sowas. Dann, also der Entrance war vorbei und die Leute chanten, Holy shit, und this is awesome. Und also das war so krank, ne? Dann, also wirklich, das war unfassbar, das mitzuerleben. Also das war, ich will jetzt nicht übertreiben, weil es nicht so war, aber wenn man es vergleichen müsste, würde ich sagen, es war schon ein bisschen Taker-esque, diesen Entrance gerade zum allerersten Mal mitzuerleben. Das war wirklich der Hammer. Und der war ja auch wirklich lang, aber der war nicht langweilig.
Ja.
Und weil das war so interessant, weil du warst so dieses, okay, was macht der? Und so viele, klar, also das siehst du natürlich in der Halle nicht, wenn du ein bisschen weiter weg sitzt, aber ich habe es auch nochmal on Tape gesehen, wie dann auch ein Bray Wyatt das schauspielert, diesen ganzen Entrance, also wirklich ganz, ganz stark.
Wie war das bei dem Exit hinterher, den er da gemacht hat? Weil es war ja so, dass er da noch im Ring war, dann ist ja das Licht ausgegangen.
Dann rennt er halt zur Rampe.
Genau, wie sah das in der Halle aus? Also, David hat mich heute auch deswegen noch angeschrieben, meint so, ja, er konnte halt auf seinem Fernseher quasi sehen, wie Bray Wyatt mehr oder weniger aus dem Ring geschlittert ist und dann die Rampe hochgerannt ist. Ich habe da gar nicht drauf geachtet.
Ja.
Wie war das in der Halle?
Ja, also du siehst es halt schon, aber jetzt gerade nochmal in der Halle, da wird ja auch wieder mitgespielt, dass du irgendwo anders hinguckst, dass du dann gerade so einen Finn Balor guckst, weil dann auch das Spotlight irgendwo anders ist. Oder auch wenn es halt ganz dunkel ist, dann sagst du so, ah, ich sehe gerade nichts. Und dann gucken Leute auf ihre Handys. Also da wird auch viel mitgespielt, dass Leute dann nicht aufpassen. So ein bisschen wie bei so einer, ganz doof gesagt, wie bei so einer Zaubershow, weißt du? Also guck woanders hin und dann
Ja.
passiert halt gerade da was und dann steht er da. Aber meine Güte, also das ist eben so ein bisschen der Zauber, der dann irgendwie immer irgendwo verloren geht. So. Das hat halt ein Taker auch nicht anders gemacht. Der hat sich auch nicht teleportiert.
Was?
Was?
Das ist eine Lüge.
Dachte mir, da ist man mit dem Blitz erschienen.
Genau das. Ja. Ja, aber das Debüt vom neuen Bray Wyatt, das war schon richtig geil. Ja, auch
dieser Genickbrecher-Move. Also als er wieder die ganze Halle so gemacht hat. Also, so, okay, beruhig dich mal, du musst ihn nicht töten.
Ja, aber das war eben echt schon krass. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass man ja anscheinend auch diese Lampe, die du schon angesprochen hast, die hat man wohl teilweise aus den Videos jetzt rausgeschnitten, dass die nur noch auf dem Network zu sehen ist. Also auf den frei zugänglichen Videos ist die wohl raus.
Okay.
Bin gespannt, ob die die nächsten Tage und Wochen überlebt. Mal gucken.
Weil die zu krass ist oder was?
Ja, anscheinend. Wer weiß, wer sich da beschwert hat.
Oh. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall war die Maske sehr geil. Ach, mal Lampe sehr geil.
Genau das. Ja, und dann Main Events, das Rollins gegen Brock Lesnar, das war ja dann auch schon für dich ja dann auch wieder was Seliges eigentlich, weil du bist ja auch ein großer Freund von Seth Rollins und hier den Titelwechsel dann nochmal zu sehen und auch mal einen Brock Lesnar zu sehen vor allem.
Ja.
Wie hat sich deine Perspektive auf einen Brock Lesnar verändert, nachdem du ihn jetzt mal live gesehen hast?
Also ich fand es auf jeden Fall schön, dass wir auch da Pyro hatten, weil dieser Brock Lesnar-Move sonst immer sehr affig aussieht, finde ich. Und das war meiner Meinung nach perfektes Storytelling. Also ich habe viele gelesen, die so, ach ja, und die Rippenverletzung wurde nicht verkauft und die ist also nicht genug verkauft oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, du musst mal allein dir die Crowd Reactions anhören. Rollins kam raus und da wurde viel gebuht. Also wirklich viel gebuht. Und Lesnar kam raus und da wurde viel gecheert. Wirklich viel gecheert.
Ja, ja.
Und ich habe ja auch gesagt, nee, so Rollins, das wird nichts. Der ist nicht mehr so gut und wir haben es auch im Podcast mehrfach besprochen, so die Sache mit Becky, das war kacke, das hat er nicht gut getan und ich habe gesagt, der verliert, ich habe gesagt, Lesnar retained, ganz klar. Und du hast dann auch gemerkt, so im Laufe des Matches hat sich das gewandelt, auf einmal wurde Rollins dieser Kämpfer und die Leute waren hinter Rollins und auf einmal alle haben getönt, so ja okay, burn it down und also ich bin auch dabei, manchmal war ich so, ja, ich weiß nicht und am Ende, und ich stand dann auch und habe burn it down gechantet und Seth Rollins. Und also so die Art, wie er dann doch präsentiert wurde, das war schon große Kunst, fand ich. Also weil eine ganze Halle, die irgendwie dann erstmal keinen Bock auf den hat, so zu bewegen, dass alle wollen, dass er gewinnt und dann ausrasten, als er gewinnt, das ist gutes Storytelling, finde ich.
Ja, also da habe ich auch gar nichts gegen einzuwenden. Klar, natürlich am Fernseher, wenn man sich das anschaut, dann ist man natürlich schon so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen kalkulierter, ein bisschen rationaler bei der Sache wahrscheinlich auch, als wenn man in der Halle
natürlich sitzt. Ja, natürlich.
Ja, aber ja, also ich fand den Kampf auch höchst unterhaltsam und auch, dass es dann eben am Ende zum Titelwechsel gekommen ist, das hat mich dann auch dafür versöhnt, dass ich natürlich so ein bisschen gemotzt habe, so ja, übrigens, hier eine Rippenverletzung und so. Ich war natürlich auch einer von denen, die da ein bisschen drüber geschimpft haben, aber nichtsdestotrotz.
Also ich war auch einer von denen, also ich weiß nicht, wie gesagt, ihr habt die Review gemacht. Ich fand es auch, das ist aber wieder ganz krasses Nitpicking, ich fand es auch bei dem Adam Cole-Match ein bisschen doof, dass am Anfang das Bein bearbeitet wurde und dass es am Ende super egal war. Dass dann auch ein Panama Sunrise gezeigt wurde und dies und das oder wie das heißt. Also das war jetzt auch nicht komplett, ich verkaufe mein Bein die ganze Zeit.
Nee, überhaupt nicht.
Von daher, also ich fand es super gut. Also wirklich, emotional war es echt stark und auch, wie du es gesagt hast, ein Brock Lesnar, der ist einfach eine kranke Erscheinung, den dann live sind. Und wenn du dann in der Halle sitzt und dann geht dieses Theme an, das ist schon geil.
So, jetzt frage ich dich genau dieselbe Frage, wie ich das gerade eben auch bei TakeOver gemacht habe. Mit welchem Gefühl im Bauch bist du denn aus dem SummerSlam rausgegangen?
Ich war richtig gehypt. Also man hat es dann vielleicht auch bei meinem Tweet gesehen oder bei meinem Insta-Bums da gesehen. Ich habe auch geschrieben, so keine Ahnung, wie es on tape war, aber in der Halle war es richtig, richtig gut. Also diese, was waren das, sieben Stunden? Ja, die vergingen so zack im Flug, wirklich. Also ich habe nicht wahrgenommen, da war ein Match nach Match nach Match. Und also klar, ich glaube, wenn ich es zu Hause geguckt hätte, auch so dieses das Kofi Orton-Ding, das fand ich wirklich nicht gut. Also das war ein schwaches Match, fand ich, auch mit einem doofen Ende. Und du hast auch gemerkt, so ja, die Leute mögen Kofi, aber da hat man sich auch irgendwie was anderes gewünscht. Und das war dann auch so ein sehr, 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 sehr langsames Orton-Match. Aber trotzdem, ich hatte mit jedem Match Spaß, mich hat alles unterhalten. Klar gab es immer so ein paar Sachen, die ein bisschen weniger krass waren, aber ich fand es einfach Hammer, wirklich.
Okay, sehr schön. So muss das doch sein, so muss man dann auch aus den Events rausgehen und dann nimmst du vor allem auch die ganzen guten Erinnerungen mit. Das ist ja auch das Wichtigste, fast schon bei so einem Trip, wie du ihn jetzt oder wie ihr ihn jetzt gemacht habt, dass man da einfach Freude dran hat und dass man da auch wirklich diese ganze Erfahrung irgendwie in schöner Erinnerung behält.
Ja, genau. Das ist die Sache.
Wir können jetzt eigentlich Raw können wir jetzt relativ schnell abschließen, oder?
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich war ein bisschen enttäuscht von Raw, also ein bisschen sehr enttäuscht. Ich habe auch bei ganz vielen Berichten gelesen, die dann geschrieben haben, oh nee, Raw war so toll und irgendwie und voll gut. Abgesehen vom Sasha Banks Comeback und von dem Opening-Dingen, weil man dann da eben AJ Styles und Rollins gesehen hat, fand ich die Ausgabe extrem mau. Also wirklich, wirklich mau.
Ja, also ich fand die okay, so in sich, fand die vom Tempo her ganz in Ordnung, aber ich fand sie jetzt auch nicht so herausragend, wie sie teilweise gemacht worden ist, muss ich auch sagen. Aber wie hast du denn beispielsweise jetzt das Comeback, um da ganz kurz noch drauf einzugehen, wir werden darüber ja noch im Wochenend-Podcast nochmal sprechen, damit wir uns hier nicht wiederholen, aber wie hast du denn so live in der Halle das Comeback von Sasha Banks wahrgenommen?
Ja, ich muss jetzt einen geschmacklosen Witz machen, aber das geht nicht anders und ich glaube auch, dass ein Chris den auch mögen wird, also unser Chris. Ich meine, es wissen ja nicht viele, dass der Apron der härteste Teil des Rings ist, ne? Und es wissen auch nicht viele, dass Becky Lynch und Rollins zusammen sind. Aber wusstest du auch, dass der Vater von Natalya Jim Neidhart ist?
Was?
Und dass der letztes Jahr auch gestorben ist, wusstest du das? Weil das wird schon arg oft erwähnt. Und das ist schon richtig, richtig nervig. Und auch, also so, das meine ich auch mit Wrestling-Fans, können auch Arschlöcher sein, aber auch Respekt haben. Aber die Sache ist, wenn du Natalya zum 400. Mal erzählst, so ja, ich weiß, dass es emotional ist und auch doof. Also auch wirklich so, das ist auch nicht toll oder sowas für sie, aber man kann doch nicht immer mit dieser Storyline spielen, oh, das ist mein Vater und er ist gestorben, so. Also das ist doch auch nicht respektlos, das ist auch kein respektvoller Umgang mit dem Thema.
Nee, also, eigentlich nicht.
So jedes Mal, und du hast auch wirklich gemerkt, da haben die Leute chanten boring und Bullshit und sowas. Und die hält da gerade ihre Promo, ist da fast am Heulen. Aber das ist eben zum 6. Mal die gleiche Promo. Und das findet dann jeder kacke. Und also klar, das tut einem dann auch irgendwie leid, dass das dann Aber ja. Es ist eben immer das Gleiche. Und ich habe es auch gelesen, das ist die beste Zusammenfassung. In Kanada ist die kanadische Natalya, die über ihren kanadischen Vater auch redet. Und die wird dann von der Heel Sasha Banks platt gemacht und alle chanten nur Thank you, Sasha. Also, ne?
Ne?
Das ja, ist so ein ist bisschen das Problem dabei. Und das ist nicht gut für Natalya, finde ich. Das merkst du auch. Also, da kannst du noch froh sein, dass die in Kanada waren. Ich will gar nicht wissen, wie das woanders gewesen wäre. Weil dann Leute auch irgendwann so auch geklatscht haben und Leute auch so anstanden. Und klar, dann klatscht man auch, aber. Also da waren alle nur für Sasha Banks. Also und das Comeback war einfach, das war gut. Also das war für mich das Highlight der Raw-Ausgabe. So dieses, darauf haben alle gewartet. Das war dann auch so ein bisschen das Versöhnliche. Und ich bin mir auch sicher, dass das Ding ist, wo dann viele Leute sagen, ah, die Raw-Ausgabe war doch gut. Dass man denkt, ah, okay, Sasha Banks ist zurück. Ich mochte auch die Sache mit der Perücke sehr. Das erste, ah, okay, das ist so die alte Sasha Banks. So, nee, ist sie eben doch nicht. Das ist was Neues.
Ja.
Und auch dieser Braun und Becky Lynch, das verspricht auch wieder fantastische Matches dann mit den beiden. Von daher, ich bin gespannt.
Ja, wie gefiel dir hier die Main-Event-Szene? Also wir hatten natürlich Seth Rollins gegen AJ Styles, wir hatten hinterher das Eingreifen, wir hatten dann noch den Save von Braun Strowman. Wie kam das so in der Halle an bei dir?
Ich habe, wie gesagt, also ich muss auch nochmal sagen, ich war jetzt ja schon bei Raw in London und dieses Mal die haben unfassbar viele Videos abgespielt. Also wirklich unmenschlich viel. Als wir in London waren dieses Jahr, da gab es zwar auch viele Videos, aber das waren dann Backstage-Sachen. Da waren irgendwie Interviews und das Firefly Funhouse und dies und das. Aber dieses Mal gab einfach, um die Zeit zu überbrücken, haben die wirklich nur Werbung gezeigt. Es gab übrigens eine Werbung für die XFL, ne?
Ah, okay.
XFL 2020. Ja, das wird, glaube ich, auch nichts. Unabhängig davon. nee, aber wirklich, du kriegst 3 Werbespots vom Network hintereinander und dann hier nochmal eine 24-Doku und hier nochmal das und Chronicles und sowas. Und ich sagte, wie es ist, ich war am Ende auch einfach so krass genervt. Also, weil ich sitze halt gerade hier und du hast vor den SummerSlam und da ist Match nach Match nach Match. Ich meine, ich verstehe irgendwie, dass die Zeit überbrücken müssen, aber also dann, du darfst dich dann nicht wundern, wenn du das so in der Menge machst, dass deine Live-Zuschauerzahlen zurückgehen, weil Raw war auch nicht ausverkauft, ne? Also die haben noch Tickets und da waren auch noch mehrere freie Plätze. Und SmackDown wird jetzt ja nochmal ein bisschen schlechter sein, weil es eben nicht Raw ist, glaube ich. Also du tust dir damit keinen Gefallen. Ich weiß, dass sie die Zeit überbrücken müssen, weil die auch halt Werbung im Live-TV zeigen. Aber letztendlich dann die ganzen Fans dann da irgendwie sitzen zu lassen und dann irgendwie darauf zu hoffen, ah, wir kriegen ein vernünftiges Rollins gegen AJ-Match, wo du auch dann wieder weißt, das wird halt eh mit einem DQ enden. Also das war halt krass Hausshow-mäßig gestern.
Okay. Ah, du bist einfach schon zu abgebrüht,
Nee, also dann hast du da auch noch so ein auf einmal so ein Bobby Roode Match und du bist so, ja, warum denn?
weißt du? Der muss auch mal arbeiten, Mann.
Ja, deswegen,
Weißt du, für sein Geld.
also auch wie fast so storymäßig ist da wirklich nicht viel passiert gestern, außer dass du jetzt vielleicht sagen kannst, wir kriegen Strowman gegen Rollins und
Ja.
die Sache mit dem 24/7-Title, die Spaß gemacht hat. Aber sonst war das, fand ich und fanden auch sehr, sehr viele in der Halle, hast du gemerkt, fanden, das war keine gute Raw-Ausgabe.
Okay. Ja, trotzdem mal hier so das abschließende Fazit. Auch wenn bei dir natürlich noch SmackDown irgendwie da vor der Brust steht, so mehr oder weniger. Aber was nimmst du jetzt mit von dem Event oder von der gesamten Fahrt vielmehr? Und würdest du das weiterempfehlen, obwohl du natürlich dir jetzt auch echt das volle WWE-Programm hier gegeben hast?
Also ich sag mal generell, wenn du sowieso mal irgendwo hinfliegst für ein Pay-Per-View, sag ich mal, dann würde ich gerade als Deutscher, dann würde ich entweder zu Rumble, zu Serious, zu Mania oder zu SummerSlam fliegen. Einfach nur, weil du dann halt vier Shows hast. Weil du dann halt auch das Takeover mitnehmen kannst. Jetzt, das ist einfach auch schon ein verdammt langer Weg, hier hinzufliegen, so mit 8 Stunden. Und das ist halt schon
Ja, klar.
anstrengend, ne? Und dann nur zu sagen, so ich würde da jetzt, also wenn man so für Raw und SmackDown mal nach London zu fliegen, da sagst du, ah, okay, ich will das mal sehen. Das kannst du halt noch machen von Deutschland aus, diese 1 Stunde, das geht halt klar, ne? Ich habe es jetzt aber auch zweimal gesehen in London, deswegen werde ich das nicht nochmal machen. Aber da war so ein Pay-Per-View jetzt irgendwie der nächste Schritt. Und das war wirklich ein Erlebnis, was ich nicht missen wollen würde. Also, das war ein verdammt geiles Erlebnis, auch ein Takeover live zu sehen, diese Crowd. Und dann auch nochmal gerade das hier in Kanada. Und du kannst dir eh die Stadt angucken. Und das hat auch schön was, was du kombinieren kannst. Ne? Du machst dann eben einen Städtetrip, so wohin, wo du eh schon mal hin wolltest. Also ich glaube, irgendwie ganz viele, also ich glaube, die meisten Deutschen oder sowas, auch so in unserem Alter, also dein Alter ist ja egal, so alles, was dazwischen ist. So Wrestling-Fans, das sind ganz viele, wenn sie nicht schon mal da waren, sagen so: Mann, einmal nach Amerika. Also zumindest war das für mich immer so dieser Traum: einmal Amerika sehen. Einmal das Land, wo all diese Filme herkommen, wo die Serien herkommen, all das, was du schon mal gesehen hast, mal wirklich selber sehen. Und das war halt das Coole und deswegen kann ich definitiv
Und dann
empfehlen.
landest du in Kanada.
Ja, mit den netteren Menschen, wo du dich Angst haben musst, erschossen zu werden.
Das stimmt
Ja.
auf jeden Fall.
Nee, also eine ganz klare Empfehlung. Aber wie gesagt, wenn man dann schon mal so einen Mammut-Trip dann macht, dann wirklich zu einem der Big Four, dass du dann auch nochmal ein NXT mitnehmen kannst, einfach nur weil du noch mehr davon hast. Und wie gesagt, also tolle Erfahrung. Und on Tape wirkt es eh immer anders als live in der Halle. Deswegen sagen wir auch immer ganz häufig, dass so Indie-Wrestling auch ein Live-Produkt ist. Die Sachen dann wirklich zu sehen, auch mal sehen, wie so ein Goldberg den F5 aus, ach, wie dann ein Lesnar den F5 auspackt oder ein Goldberg den Jackhammer den Spear auspackt, ist halt geil und wirklich ist teuer, aber definitiv eine Empfehlung.
Ja, das ist auch wirklich so. Und gerade auch, da sind ja auch viele jetzt dabei gewesen, da ist die Chance, dass du die eben dann hier in Deutschland zum Beispiel mal siehst, selbst bei einer Hausshow von WWE, die ist ja einfach total gering. Ich glaube nicht, dass ein Brock Lesnar sich nochmal in ein Flugzeug setzt und dann hier rüberkommt oder so. Oder auch sowas wie das Debüt von Bray Wyatt.
Ja,
Das ist
deswegen,
auch was, das kann man dir nicht mehr nehmen. So,
ja.
das ist halt eine geile Erinnerung
Und ich habe
und
Edge gesehen.
Wrestling-Fans. Hä?
Und ich habe Edge gesehen.
Ja, das kommt auch noch dazu. Also, es sind schon viele tolle Sachen passiert und deswegen, ich kann das vollkommen verstehen, dass du da begeistert bist und da auch sagst, ja, wirst du wahrscheinlich auch nochmal machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also dann werde ich dann wird es vielleicht nicht der SummerSlam, sondern dann sagst du, okay, dann fliegst du mal zu einem Rumble oder sowas. Ne? Das ist, glaube ich, so der nächste logische Schritt. Dann.
Ja.
Oder du fliegst mal zum Sirius. Ja, also ich glaube, ich werde mir jetzt vornehmen, mal irgendwann so alle Big Four irgendwann irgendwie einmal gesehen zu haben.
Ah, Rumble ist, glaube ich, auch geil, allein vom Erlebnis her mit dem
Ja,
Runterzählen und so.
deswegen, also.
Da kann man auch nicht viel falsch machen. Das wissen wir auch von anderen Promotions, die den Rumble ja quasi kopiert
Deswegen,
haben, mehr
also ein
oder
Shortcut
weniger.
ist ja auch schon geil. Und da ist nochmal den Vater davon zu sehen, den richtigen
Ja.
Rumble, das ist, glaube ich, auch ein Erlebnis.
Ah ja. Naja, ich glaube, dann lasse ich dich auch wieder in Ruhe, dass du heute noch ein bisschen Freizeit hast und dass ihr euch da mit eurer, mit, oder dass du und deine Freundin euch dann noch ein bisschen die Stadt anschauen könnt. Wir beiden hören uns ja dann quasi schon wirklich frisch aus dem Flugzeug dann am Freitag,
Ja.
wenn wir dann den nächsten Podcast aufnehmen. Da bin ich mal gespannt, was du dann noch zu berichten hast. Das war für den Wochenend-Podcast. Und deswegen, ich wünsche dir noch ganz gute Zeit da drüben und danke dir auf jeden Fall, dass du hier dabei gewesen bist. Und ich danke euch da draußen dafür, dass ihr Headlock unterstützt, dass ihr hier zuhört und dass ihr hoffentlich Spaß dran habt. Und Kai, dir gebühren die letzten Worte. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.
Unabhängig davon, wie Raw war, freue ich mich trotzdem super auf SmackDown. Jetzt nochmal so als Tourabschluss, nenne ich es jetzt mal für mich, von meiner großen Kanada-Tour. Ja, einfach wirklich ganz geil. Ich finde es auch einfach unfassbar krank, dass wir gerade so einen Podcast machen aus ich in Kanada, du in Deutschland. Also, nee, das ist schon ganz cool, was man so hier alles erleben kann durch Wrestling. Und auch diese Trips zeigen einem wieder, oder auch diese Live-Sachen zeigen einem wieder, egal wie unzufrieden man häufig so als Internet-Fan ist, wenn man dann irgendwie dabei ist, sieht man doch, wie toll das alles sein kann und wie viel Spaß das alles macht.
Schöne Schlussworte. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.